Ich weiß nicht, wie es euch geht. Als Kind fand ich es jedenfalls immer so mittel, für Fotos zu posieren. Noch dazu, wenn ich mich schick machen sollte für die Kaffeetafel. Oder wenn jemand bei Ausflügen immer wieder rief, bleibt mal so und guckt mal kurz. Aber aus den Fotos entstanden dann Alben. Und die habe ich mir dann doch ganz gerne angesehen. Besonders die Schwarz-Weiß-Fotos. Die waren teilweise älter als ich und ein bisschen wie aus einer anderen Welt. Manche der Gesichter gehörten Leuten, die schon tot waren. Aber niemand davon wurde ermordet.
Der ZZF-Podcast.
Fotoalben jüdischer Familien.
Aus dem Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam.
Hey, ich bin Tim Schleinitz und ich begrüße euch zu dieser Folge des ZZF-Podcast. Entschuldigt, wenn das auf einmal sehr schnell düster wurde. Allerdings hat das heutige Thema eben auch eine ziemlich dunkle Seite. Es geht um Fotoalben jüdischer Familien aus den 1930er und 40er Jahren. Aus einer Zeit also, die in der systematischen Ermordung nicht nur derjenigen Menschen endete, die diese Fotoalben angelegt hatten. Begründet mit der antisemitischen Ideologie des Nationalsozialismus, durchgeführt von den Apparaten und den MittäterInnen der Nazi-Gesellschaft. Schon vorher wurde das Leben, auch von als jüdisch gelesenen Menschen, Schritt für Schritt eingeschränkt. Ihr Eigentum wurde beschlagnahmt, sie wurden entlassen, durften nicht auf bestimmten Parkbänken sitzen oder Straßenbahn fahren. Wie lässt sich da ein normales Privatleben aufrechterhalten? Und noch dazu eins, das man fotografieren kann und will und das später in Alben zusammengestellt wird, mit all seinen Ritualen, Banalitäten und seinen Posen. Es sind widersprüchliche Gefühle und Assoziationen, die das Thema weckt. Da sind Erinnerungen an meine eigenen Erfahrungen mit eher langweiligen Kaffeetafeln, aber auch an unbeschwerte Familienurlaube. Ich denke an Fotos, die gemacht wurden für einen kleinen Kreis von Nahestehenden. Wer sonst sollte sich für diese runden Gesichter interessieren, deren Namen man so schnell vergisst? Aber all das verschmilzt mit grausamsten Bildern, Vorstellungen und Assoziationen zur Shoah, dem Zivilisationsbruch, der im industriellen Massenmord nicht nur an JüdInnen, Sinti und Roma, nicht heterosexuellen, politischen Gegnern oder Obdachlosen gipfelte. Darüber unterhalten habe ich mich mit Robert Müller-Stahl. Er ist seit 2019 als Doktorand am ZZF und hat kürzlich seine Doktorarbeit zum Thema jüdische Fotoalben abgeschlossen. Noch bis zum 30. März gibt es außerdem im Berliner Schöneberg-Museum eine Ausstellung zu sehen, in denen einige Fotos und Zusammenhänge aus seiner Forschung präsentiert werden. Der Titel dieser Ausstellung nimmt ziemlich gut die Widersprüchlichkeit des Themas auf. Das Leben festhalten. Fotoalben jüdischer Familien im Schatten des Holocaust. Und genau darüber unterhalte ich mich nun mit Robert Müller-Stahl über seine Arbeit, seine Ergebnisse und die daraus entstandene Ausstellung, die eben noch bis 30. März 2025 zu sehen ist. Zuerst wollte ich wissen, was sieht man eigentlich auf den Fotos, die er untersucht hat? Familienbilder stelle ich mir jetzt vor, gut, da auf einer Parkbank sitzt man da vielleicht oder am Kaffeetisch oder so. Ist das sowas?
Absolut. Im Grunde genommen sind es Szenen, die irgendwie ganz vertraut sind. Also Mitte der 20er Jahre ist die Privatfotografie so richtig durchgeschlagen. Also es sind große oder beliebte Kameras auf den Markt gekommen, die leicht zu bedienen waren, nicht so teuer waren und so jedenfalls in einem bürgerlichen, mittelständischen, in diesen Kreisen konnten sich viele Leute dann eine Kamera leisten und haben einfach drauf losgeknipst. Und sie haben also genau, wie du sagst, ihre Geburtstagsfeiern, Sport, natürlich das beliebteste Thema ist irgendwie immer wegfahren, ist der Urlaub, das Verreisen, die Sommerfrische, also solche Szenen.
Wir haben jetzt schon gesagt, so 20er, 30er Jahre, ne? Es wird langsam populärer. Hat das auch was damit zu tun mit deinem Untersuchungszeitraum oder hat das was mit der, ich sag mal, politischen Großwetterlage zu tun oder warum dieser Zeitraum?
28 bis 38, also so steht es im Projekteintrag und was ich dann selber geschrieben habe, geht ein bisschen darüber hinaus, vor allen Dingen noch ein bisschen weiter als 38. Der Hintergrund ist eigentlich, also der Fokus meiner Arbeit ist auf den Jahren nach 1933, auf dem Nationalsozialismus. Um den zu verstehen oder um die Fotos dieser Zeit zu verstehen, macht aber diese Zäsur von 1933 nicht so richtig Sinn, weil sie in den Fotos selber gar nicht unbedingt zu sehen ist. Das ist eine natürlich vor allen Dingen rückwirkende, aber eine politische Zäsur, die jetzt aber erst einmal im Alltag, jedenfalls in den Bildern, sich gar nicht unbedingt so wiederfindet. Von dieser Beobachtung ausgehend haben wir gesagt, dass es eigentlich Sinn macht, etwas früher anzusetzen, eben in dieser Zeit, also an einer Art technikgeschichtlichen Zäsur, nämlich an dem Moment, als die leicht zu bedienenden Kameras auf den Markt kommen und man etwas Geld braucht und etwas Übung, aber eben keine Ausbildung und auch nicht so wirklich viel Geld, um zu fotografieren. Ich habe dann in meiner eigenen Arbeit gemerkt, dass es komisch ist, eigentlich in dem Moment aufzuhören, wenn also die Familien aus Deutschland fliehen, wenn sie es verlassen können, emigrieren können. Zumal das gerade diese Flucht sehr häufig auch genauso fotografisch festgehalten wurde und ich diese Fotos wahnsinnig spannend fand. Und deswegen habe ich 2 Kapitel zu Deutschland geschrieben und dann aber auch noch die Geschichten dieser Familien fotografisch weiterverfolgt auf der Flucht und so bis zu einer frühen Exilzeit, bis zu einem Ankommen, bis zu einem Punkt eigentlich, als sie aus dem Ausland heraus auch auf Deutschland zurückblicken können und gewissermaßen auch mit der Fotografie, mit den Alben, in den Alben ihre Erinnerungen irgendwie ordnen können. Also insofern gibt es so, wie es keinen richtig harten Anfang gibt, keine klare Jahreszahl, so gibt es auch kein richtig klares Ende, aber es ist irgendwie in den frühen 40er Jahren.
Okay, da entstehen bei mir jetzt doch noch mal ein paar andere Bilder, die möglich sind, weil ich habe mich auch gefragt, als ich das Thema so gehört habe, gut, Familienfotos am Kaffeetisch und dergleichen, ob das denn überhaupt so interessant ist, also für den Betrachter, weil ich habe jetzt tatsächlich mit meiner Partnerin hier zu Weihnachten hatten wir irgendwie so einen Familienalbums-Fotowand gebastelt für ihre Mutter und dann war so, okay, also das war jetzt selbst für mich so semi-interessant, da ich die meisten Leute kenne so. Also ja. Verstehst du, was ich meine? Also was ist es dann, was es interessant macht? Ist es das Abgebildete? Ist es das, was nicht abgebildet ist? Ist es das, also, weil auf der Flucht sind dann vielleicht noch andere irgendwie Reisemittel, okay, aber vorher dann, also Kaffeetafel? Ja.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, dass zentrale Anliegen oder in gewisser Weise auch die Herausforderung meiner ganzen Arbeit ist, irgendwie etwas verständlich zu machen, erfahrbar zu machen über das Erleben von Ausgrenzung, von Verfolgung, von Vertreibung, in gewisser Weise bis hin zu Ermordung, am meisten vielleicht von einer großen Unsicherheit und Ungewissheit durch ein Medium, was das eigentlich klassischerweise gar nicht so richtig abbildet. Es gibt also schon am Anfang ist auch bei mir, und ich habe bestimmt 2 Jahre gebraucht, da überhaupt irgendwie einen Umgang mitzufinden, eine große Diskrepanz zwischen dem, was man erwartet, in gewisser Weise auch, was man weiß vom jüdischen Leben dieser Zeit oder auch von den konkreten Familien, mit denen ich mich beschäftigt habe, und dem, was auf den Bildern zu sehen ist. Und mit dieser Diskrepanz oder dieser Differenz irgendwie umzugehen, das ist, was ich die letzten 5 Jahre versucht habe.
Also diese Diskrepanz des Wissens um die Umstände, zum Beispiel um die sogenannten Rassegesetze 1938, um Verfolgung, um Flucht, dadurch, dass die Leute vielleicht dann auch in Konzentrationslagern ermordet worden sind oder dergleichen und dem, was du dort siehst, nämlich irgendwie Belangloses vielleicht oder so. Im Sinne von alltäglich so.
Ja, belanglos würde ich vielleicht sagen nicht, aber es sind natürlich schon Szenen, die auf den ersten Blick erstmal profan erscheinen. Ja? Ein Ausflug ins Grüne oder eine Reise nach Usedom oder irgendwie eine Wanderung durch die Schweizer Alpen oder so. Das sind alles Szenen, die erst einmal alltäglich erscheinen und irgendwie fast so ein bisschen aus der Zeit rausgenommen. Also die in manchen Punkten so natürlich auch genauso heute noch stattfinden. Nur, dass sie natürlich vor dem Hintergrund an Bedeutung gewinnen, dass es diesen Alltag zumindest nicht mehr in der Selbstverständlichkeit gibt, also in den allermeisten Fotos, in den allermeisten Situationen, in denen sich die Familien eben als Juden befunden haben.
Ist denn da etwas, das man, weil du jetzt sagst, als Juden auch empfunden haben, ist denn das erkennbar, dass es sich jetzt um jüdisch gelesene oder tatsächlich jüdisch identifizierende oder wie auch immer Leute handelt? Oder eher nicht, sind das einfach Familien? Also?
Nee, direkt erkennbar ist es ganz, ganz selten. Es gibt in der Kunstgeschichte und in den Jewish Studies eine eigentlich ganz lang zurückreichende Diskussion darüber, ob es so etwas wie eine jüdische Fotografie gibt. Der Ausgangspunkt davon ist, dass es tatsächlich unter den gewissermaßen großen Fotografinnen des vor allen Dingen 20. Jahrhunderts, also dass darunter sehr viele Jüdinnen und Juden waren, dass sie in gewisser Weise überrepräsentiert waren. Und nun gibt es irgendwie verschiedene Möglichkeiten, also mit diesem Fakt umzugehen. Meine eigene Arbeit steht da aber so ein bisschen außerhalb von, weil die Bilder, die ich mir angeschaut habe, sich ja dadurch auszeichnen, dass es erst einmal darum geht, Konventionen zu bedienen. Also irgendwie sind auch diese Bilder in den meisten Fällen davon gezeichnet, dass sie, so wie wir das vielleicht auch heute machen würden, wenn wir Selfies aufnehmen oder unser Mittagessen fotografieren oder so, dass es darum geht, so zu fotografieren, wie andere neben einem und vor einem das auch gemacht haben. Und sowas wie ein jüdischen Blick ist darin, also ein jüdischer Blick ist darin nicht zu finden. Ich würde trotzdem sagen, dass es zumindest in den Fotoalben erst recht, aber eigentlich auch in den Bildern, dass man die schon lesen kann als eine Auseinandersetzung, als eine Reflexion einer Situation, in der sie sich eben als Juden befunden haben. Und dass das Jüdische, was auch immer das ist, dann darin nicht zu sehen ist, ist gewissermaßen auch eine Auseinandersetzung damit, auch eine Antwort darauf.
Also sozusagen auf die erfahrene Ausgrenzung dann sowas wie eine Herstellung von Zugehörigkeit oder so einen Aufzeigen von, ey, das ist jetzt nicht, dass mich das, was ihr dort groß macht, nämlich meine Religion zum Beispiel oder so, das ist überhaupt nicht, dass ich deswegen so anders bin als ihr. Also das als Performance des Dazugehörens oder so.
Absolut, ja. Fotografie ist ein großes Medium der Selbstvergewisserung. Auch für uns, also auch für alle, die gewissermaßen fotografieren. Aber es ist eben in dem Moment, wo das eigene Selbstverständnis in diesem ja schon weitestgehend, was ich mir angeschaut habe, liberalen oder früher hätte man irgendwie gesagt assimilierten Umfeld, in dem eine bürgerliche Zugehörigkeit, eine mittelständische Zugehörigkeit doch so sehr zentral ist. Aber es wird interessant in dem Moment, wenn die von außen abgesprochen wird und brüchig wird, dass dann die Fotografie gerade eben so ein Medium wird, in dem man ein Bild von sich selbst erschaffen kann oder daran festhalten kann, was irgendwie konträr ist zu dem, was die Mehrheitsgesellschaft um sie herum aus ihnen macht.
Und da verstehe ich jetzt auch mehr dieses Spannungsverhältnis, was du gesagt hattest, ne? Also dass auf vielleicht bestimmte Formen, bestimmte Muster aus Fotografien, auch der Selbstdarstellung, der Posen vielleicht auch zurückgegriffen wird, um sich sozusagen einer Zugehörigkeit zu vergewissern, die ja aber, wie man weiß, total unter Angriff steht und auch ja bis hin zur physischen Vernichtung dieser Menschen ja dann geführt hat eigentlich, ne? Also schon ganz schön krass.
Ja, also ich muss sozusagen kurz dazu sagen, eine der Herausforderungen irgendwie der Auseinandersetzung damit ist, dass man in gewisser Weise, um die Fotos als Fotos ernst zu nehmen, ausblenden muss, nicht nur, was um sie herum passiert ist für einen Augenblick, sondern erst recht, was auf sie gefolgt ist. Um aber zu verstehen, warum sie irgendwie von Bedeutung sind und wichtig sind, muss man sich natürlich deswegen daran wieder erinnern. Und so ist es immer so ein bisschen wie so ein kleiner schizophrener Prozess des Ausblendens und Einblendens. Wenn man sich mit Bildern dieser Art befasst. Natürlich ist es auch ein Prozess, in dem ich mir immer wieder irgendwie meiner eigenen Position, jetzt gar nicht als irgendwie objektiver Historiker oder so, sondern auch als nicht-jüdischer Deutscher im Jahr 2019 oder 20 oder so oder 2025 gewahr werde. Auf jeden Fall. Und dazu gehört, glaube ich, ganz besonders, dass diese Bilder nicht nur eine gewisse Kraft daraus schöpfen, dass sie den Täterblicken der Zeit irgendwie widersprechen, dass sie dem widersprechen, was eben die Nazi-Gesellschaft aus ihnen gemacht hat, sondern auch genauso den Vorstellungen davon, die heute vorherrschen, die jedenfalls auch in mir vorherrschen, aber ich glaube auch nicht nur in mir darüber, wie das jüdische Leben dieser Zeit irgendwie aussah, wie jüdische Familien gelebt haben. Und damit umzugehen ist, ja, das ist auch absolut ein großer Teil dieser Arbeit, obwohl ich ihn jetzt nicht so sehr in die Mitte gerückt habe, weil ich am Ende ja dann doch mehr über die Fotos schreiben wollte als über mich. Aber
ja, das, was dir durch den Kopf geht, das geht ja bestimmt auf eine andere Art auch dann Nachkommen dieser Menschen, die dort abgebildet sind, durch den Kopf, oder? Also weil es sind ja nun mal Familienalben und wenn es dann eben Nachkommen gibt, hast du die ja vielleicht auch getroffen und daraus folgend dann, hast du mit ihnen auch darüber gesprochen, wie sie denn diese Fotos dann betrachten, weil das ist ja auch so ein Mensch aus dem Jetzt, der aber vielleicht familienhistorisch verbunden ist und vielleicht auch über die religiöse Identität oder vielleicht auch gar nicht, also da sind ja dann auch jeweils ganz eigene, ich sag mal so Bedeutungsebenen, die verbunden werden mit diesen Fotos. Was hast du da erlebt?
Also wann immer ich die Chance hatte, habe ich mit Nachkommen, in wenigen Fällen sogar mit den Überlebenden selbst, aber in den meisten Fällen mit Nachkommen irgendwie gesprochen. Und diese Gespräche waren eigentlich immer sehr gewinnbringend. Ich meine, der Ausgangspunkt ist immer, dass ich so ein bisschen verstehen wollte, was auf den Fotos zu sehen ist. Also wer ist da, wann ist das vielleicht aufgenommen worden, wo ist es und so weiter. Welche Erinnerungen sind da irgendwie mit verbunden? Aber erst einmal ging es fast um so steckbriefartige Informationen, mit denen ich an diese Gespräche rangegangen bin. Ich habe dann aber doch immer wieder gemerkt, es ist gar nicht leicht, das irgendwie zu verallgemeinern oder auf einen Nenner zu bringen, aber dass diese Fotos doch für die Nachkommen selber ganz andere, aber eben auch sehr, sehr viele Fragen aufwerfen. Und Nur ihr Blick ist natürlich ein völlig anderer. Ihnen ist es häufiger darum gegangen, gar nicht so sehr irgendwie einem Standpunkt als Juden irgendwie nachzugehen oder so ähnlich, sondern vielmehr zu verstehen, was war meine Großmutter für eine Person. Und dann, was sie haben, ist vielleicht manchmal nur ein einziges Foto oder vielleicht ein Fotoalbum mit 5, 6 Aufnahmen, in denen dann bestimmte Gesichtszüge irgendwie zu sehen sind. Und die sind dann vielleicht besonders wichtig. Daraus zu sagen, haben sie versucht, ein ganzes Bild einer Person mit einem Charakter, also ein irgendwie lebendiges Bild abzuleiten. Ich wiederum bin, was Physiognomie angeht, natürlich etwas vorsichtiger, ja, weil, also wenn jemand auf ein Bild lacht, heißt natürlich nicht, dass er oder sie irgendwie glücklich ist. Und habe also mehr versucht, auf so Dinge wie Ausschnitte von Fotos oder eben auch gerade auf den Umgang mit Konventionen und so zu achten, was jetzt vielleicht für die zweitrangig war. Aber insgesamt sind das eigentlich Gespräche gewesen, die sich irgendwie ergänzt haben. Es gibt verschiedene Blicke auf Fotos, die sich nicht unbedingt widersprechen müssen.
Also mit Ausschnitten, auf die du achtest, da meintest du quasi, was ist gewählt für eine Komposition oder so? Also das heißt, halte ich jetzt Hochkant, Querformat, wo setze ich vielleicht jemanden hin oder so, so eine Sachen?
Ja, genau. Also die Art und Weise, wie ich versucht habe, irgendwie eine Brücke zu schlagen zwischen den einzigartigen Bildern und irgendwie einer Geschichte, die dann doch irgendwie als eine jüdische Geschichte gefasst werden kann, nicht als die, aber eben als eine jüdische Geschichte, ist, dass ich mir im Grunde genommen bestimmte, also man könnte sagen Räume oder Praktiken, im Grunde genommen einfach populäre Motive angeschaut habe. Und also ich habe zum Beispiel in einem großen Kapitel über den Urlaub, übers Verreisen, was natürlich von jeher das beliebteste Motiv des Fotografierens ist, habe ich ein Kapitel über Heringsdorf geschrieben, also ein Unterkapitel über Heringsdorf geschrieben, als so einen sehr bürgerlichen Reiseort oder über Marienbad oder über das Berliner Umland oder über die Schweizer Alpen und habe dann irgendwie versucht, zusammenzubringen, was ist auf den Fotos zu sehen und also natürlich, was ist nicht zu sehen. Und dazu habe ich dann irgendwie auch anderes, also Tagebücher oder Romane, Zeitungsartikel, ja natürlich das, was sonst alles darüber geschrieben wurde, das irgendwie alles mit einzubeziehen, um ein Bild von diesem Ort zu bekommen und dann, oder von diesem Raum zu bekommen, um dann zu verstehen, was ist in dem Foto zu sehen und was ist gerade nicht zu sehen.
Also dann sozusagen dir anzuschauen, wie beispielsweise Marienbad zu dieser Zeit an diesen Orten, wo sie waren, was weiß ich, in einem Kurhotel oder sowas, ja, genau. Wie das dann situiert ist, wie das aussieht und warum haben sie dann zum Beispiel sich nicht im Wald, der dort ist, fotografiert, sondern am Ententeich jetzt mal so ungefähr so.
Ja, genau.
So grob, okay.
Auf der Promenade vor allem.
Oder auf der Promenade, ja. Also um noch eine Bedeutungsebene da mal dazu zu nehmen, diese materielle Existenz dieser Fotos selbst aus dieser Verfolgungsgeschichte, um die wir ja wissen, die du ja aber eigentlich ausblenden willst und vielleicht auch musst, um diese Interpretation zu machen. Diese materielle Existenz hat ja auch wiederum was zu sagen, oder? Also dass das überhaupt existiert, dass wir das in Händen halten können.
Ja, unbedingt. In gewisser Weise ist ein Problem oder auch eine Herausforderung jede Auseinandersetzung mit Fotoalben oder was sie unterscheidet von Romanen, auch von Briefen, von Gesetzestexten, Zeitungsartikeln und so weiter, was man sich sonst alles anschauen kann, ist, dass sie viel weniger geschlossen sind, dass sie eigentlich nicht für sich sprechen sollen, sondern dass sie im Grunde genommen dafür gemacht werden, dass sie von einer, also kundigen Person, im besten Fall der Macherin oder so, durchgeblättert werden und dann eine Erinnerung anregen können. Das ist der Ursprung davon, warum es Fotoalben gibt. Und nun könnte man sagen, oder es ist irgendwie auch ein sehr berechtigter Einwand, dass mir ja dieser Teil dieser Gleichung irgendwie fehlt. Ich habe nur das Album, aber ich habe nicht die Erzählung, die in dem Moment damit verbunden ist. Das haben die Nachfahren in gewisser Weise aber genauso nicht. Und genau daran macht sich so ein bisschen eigentlich eine große Qualität der Fotoalben fest, dass sie variabel sind und dass sich die Bedeutungen von Bildern und erst recht von Alben eben immer auch mit dem Kontext verschieben, in dem sie irgendwie aufbewahrt oder angeschaut werden. Das Fotoalbum wird natürlich, also in den 30er Jahren oder so angelegt oder die Aufnahme wird dann gemacht, dann wird das Album angelegt und irgendwie geht es darum, etwas aus einer Zeit festzuhalten für einen selbst oder vielleicht für das direkte Umfeld, vielleicht für die Kinder ganz häufig. Und indem es dann aber über Generationen weitergereicht wird, wobei es natürlich nicht einfach weitergereicht wird, sondern jedes einzelne Album ist eigentlich gerettet worden, also indem sie Teil eines Fluchtgepäcks zum Beispiel werden, indem sie in manchen Fällen vergraben wurden, indem sie Freunden überlassen wurden und dann irgendwie später ihren Weg wieder zurück zu den Familien gefunden haben. Es sind ganz dramatische Geschichten, die sich eigentlich hinter praktisch jedem einzelnen Album, was ich mir angeschaut habe, verbergen, egal wie profan die Fotos sind, die darin aufbewahrt sind. Und dann in einem letzten Schritt, indem sie in ein Archiv kommen, also in der jüdischen Geschichte, also zum Beispiel das Jüdische Museum hier in Berlin oder das Leo-Beck-Institut oder das Holocaust Memorial Museum in Washington, Yad Vashem und so weiter. In dem Moment werden sie dann von einem Zeugnis der individuellen oder familiären, jedenfalls der persönlichen Erinnerung, zu einem Dokument einer eigentlich kollektiven jüdischen Geschichte. Und das überhaupt ist ja erst der Moment, an dem ich hinzutrete und sie mir anschaue. Und dadurch ist dann auch genauso mein Blick geformt. Und dann kann man eben fragen, ob so ein Fotoalbum vielleicht auch etwas dazu beitragen kann oder wenn ja, was?
Wow, ja, du sagst es, also genau diese Transformation von etwas sehr vielleicht intimen, vielleicht privaten, vielleicht auch gar nicht so sehr interessanten für Außenstehende in etwas, das dann wiederum irgendwie alle angeht eigentlich. Ne? Das ist das, was da passiert ist.
Ja, genau.
Ja, und bei dem Album selbst, es ist ja nur ein Unterschied, ob ich nur ein Bild habe oder ob ich 4, 5, 6 Fotos in einem Album habe, wie sich dann die Bedeutung vielleicht auch der Fotos in den Verhältnissen zueinander auch verändert. Verändern sich die Fotos selbst auch nochmal, indem ich sie zusammenfüge zu einem Faden vielleicht, den ich von links nach rechts oder von rechts nach links oder zufällig durchblättere oder so?
Was Fotoalben interessant macht, ist, dass sie in gewisser Weise eine Art von Rezeption des eigenen Bildes oder des einzelnen Bildes anbieten irgendwie. Manchmal sagt man, dass so die große Zeit oder das Jahrhundert des Fotoalbums zwischen 1860 und 1960 war und die 30er Jahre sind darin so ein bisschen wie eine Hochzeit eigentlich. Also eine Zeit, in der Alben schon weit verbreitet sind, in der es also einen großen Markt gibt. Es gibt auch ganz billige, es gibt natürlich die teuren mit einem dicken Ledereinband und so weiter. Sie sind aber eben noch nicht beliebig geworden und sind irgendwie doch ein Medium oder ein Raum für eine sehr irgendwie freie Gestaltung, die sehr gestaltungsoffen sind, um ganz verschiedene Geschichten abzubilden. Und wenn also die einzelnen Bilder sich oft irgendwie an Konventionen orientieren, dann hatte ich das Gefühl, dass das für die Fotoalben eigentlich viel weniger gilt. Da gibt es natürlich auch Genres, also es gibt ein Familienalbum, es gibt die Chronik, es gibt das Urlaubsalbum und so weiter. Also das gibt es natürlich schon, aber innerhalb dessen sind eigentlich kaum kreative Grenzen gesetzt. Die Geschichten, auch hier gibt es wieder so eine gewisse Differenz zu den schriftlichen Quellen, die wir uns meistens anschauen. Die Geschichten oder die Erzählungen sind oft viel weniger geradlinig, als man das erwarten könnte. Es gibt natürlich schon also ein Urlaubsalbum, was eine zweiwöchige Reise abbildet. Dem kann man dann so eine gewisse Chronologie und so und vielleicht sogar so ein kleines Narrativ entnehmen. Aber oft sind die Anordnungen auch viel assoziativer und viel, viel mehrdeutiger, als es in einer irgendwie um Klarheit bemühten Schriftsprache vielleicht der Fall ist.
Was ja dann, wie ich mir vorstellen kann, auch ein bisschen schwierig macht, die Intention, wenn man so will, herauszuarbeiten, oder? Was ja, kann ich mir vorstellen, auch ein Kritikpunkt von außen sein könnte jetzt, ne? Oder zumindest ein bedenkenswerter Punkt, dass ich sage, okay, überinterpretiere ich jetzt bestimmte Fotos, indem ich mir das angucke und daran anschließend vielleicht auch die Frage, ob du jetzt methodisch aus der Visual History oder aus der Bildbeschreibung vielleicht auch anders an diese Fotos herangehst, als zum Beispiel an Agenturfotos, also Presseagenturfotos oder künstlerische Ausdrucksformen oder so.
Ja, genau. Also dieses ganze kunstgeschichtliche Besteck, ja, was es im Grunde genommen gibt, um sich Bilder anzuschauen, das greift nur so mittelgut auf private Fotos, eben weil sie so sehr um Konventionen bemüht sind. Und Intention ist irgendwie ein tricky Konzept. Intention ist aber gleichzeitig auch nicht das Entscheidende so unbedingt, sondern ein Stück weit muss man auch irgendwie davon ausgehen, was wir heute haben, sind die Fotos und sind aber nicht unbedingt Erklärungen dazu, was mit diesen Fotos gemeint ist, sondern wir haben einfach diese Bilder und dann muss man mit denen versuchen, umzugehen. Und die Art und Weise, wie ich sie versuche zu lesen, ist ja als Ausdruck einer Situation, in der sie sich als Juden vor allen Dingen in den 30er Jahren befunden haben. Aber das heißt natürlich nicht, dass sie in jeder dieser Situationen sich ihres eigenen Jüdischseins, was auch immer das genau meinen sollte, unbedingt bewusst waren. Also eigentlich ist das, wonach ich frage, ist gar nicht so unbedingt die Intention, sondern es ist eher der Versuch, etwas herauszukriegen über ein Erleben oder Erfahrungen, in denen sie sich als Juden befanden haben, durch ein Medium, was gar nicht darauf ausgelegt ist, unbedingt eine ganz drängende eigene Intention abzubilden. Vielleicht ist eine Geschichte, die das tatsächlich sehr gut abbildet, was ich meine, die von Walter Frankenstein, dessen Fotos ich mich sehr viel befasst habe, also einem Jungen, der 1924 in einer westpreußischen, heute polnischen Kleinstadt zur Welt gekommen ist und aufgewachsen ist und dann 1936 als Jude von der Schule verwiesen wurde, als er gerade 12 Jahre alt war. Und er ist dann nach Berlin gekommen, sein Vater war ein paar Jahre vorher verstorben und seine Mutter hat ihm dann einen Platz organisiert in einem jüdischen Waisenhaus im Prenzlauer Berg. Und da ist er also angekommen und weil er anfangs der einzige Zögling, wie sie sich genannt haben, in diesem Haus war, im Auerbachschen Waisenhaus, der eine Kamera hatte, hat er gewissermaßen drauf losfotografiert. Also vielleicht sogar anfangs etwas unbedarft, aber nach und nach ist er doch so richtig so etwas wie ein Chronist dieser Auerbachschen Lebenswelt geworden. Also er hat seine Freunde fotografiert und die Räume und den Alltag, das Aufstehen, das Zähneputzen, den Unterricht, am liebsten die Sportfeste, die diese Gemeinschaft im Sommer im Hof des Hauses immer veranstaltet hat. Und ist dann 1941 mit seiner dann Frau und auch schon einem kleinen Kind in den Untergrund gegangen, in den sogenannten Untergrund. Und hat sich also unter kaum vorstellbaren Bedingungen in den nächsten Jahren in und um Berlin irgendwie durchgeschlagen und versucht zu überleben. Und seine Fotos aber hat er vorher eben in eine silberne Schatulle gepackt und sie am Ufer vom Königssee im Grunewald vergraben. Und dann nach der Befreiung, die Familie erlebt hat, ist noch ein zweites Kind sogar dazugekommen, ist er wieder zurück in den Grunewald gefahren, hat die Fotos wieder ausgebuddelt und sie dann mitgenommen nach Palästina und dann Israel und dann Schweden, wo er seit 1956 bis heute lebt. Und seine Bilder sind einerseits die eines Kindes, ja, also es ist ein 12-Jähriger, der fotografiert, aber man sieht diesen Bildern genau an, dass er doch weiß, was er tut. Es ist also gerade in diesen Sportfotos vielleicht, die sind den Fotos aus Zeitungen der Zeit eigentlich kaum, aus der Sportberichterstattung, die unterscheiden sich eigentlich kaum. Er weiß genau, in welchem Moment er abzudrücken hat, wenn der Ball gerade in der Luft ist oder wenn jemand, der ein Hochspringer gerade über der Stange ist oder zwei Läufer irgendwie ins Ziel einlaufen und so weiter. Also er weiß ganz genau, wie ein gutes Sportfoto, wie ein richtiges Sportfoto auszusehen hat. Und das gelingt dann sozusagen mal mehr, mal weniger. Aber das Prinzip, das, was dem zugrunde liegt, das ist sehr genau zu erkennen. Und das gilt eigentlich für ganz viele dieser Fotos, die ich mir angeschaut habe.
Da also wieder nochmal zur Illustration, ganz gut, das klärt das ein bisschen auf, ne, mit diesen Konventionen, die auch dann erfüllt werden. Ne? Das ist sozusagen so, wie heute vielleicht ganz klar ist, wie man sein Essen fotografiert und dass da ein bestimmter Filter drauf zu sein hat, ein bestimmter Bildausschnitt oder was. Ja. So ungefähr kann man das eigentlich dann auch auf diese Fotos anwenden eigentlich. Ne?
Ja, absolut.
Ja. Ja. Auch eine sehr schöne Geschichte im Übrigen, muss ich mal sagen. Wenn ich das jetzt hier so höre, ist es doch auch toll, dann irgendwie zu hören, was doch eben überliefert werden konnte und wer auch wie dann doch es geschafft hat zu überleben. Also mit dieser ganzen, ja, diesem Zivilisationsbruch, durch den die Leute durchgegangen sind.
Und ja, dann in seinem Fall, also in einer im Grunde genommen ganz einmaligen, aber doch irgendwie emblematischen Geschichte, ist es der Weg der Überlieferung, der Weg, den dieses Album oder die seine Fotos dann genommen haben, durch die sie dann doch irgendwie eine neue Bedeutung bekommen. In anderen Fällen sind die Wege irgendwie anders verschlungen. Aber auch hier würde ich sagen, die Tatsache, dass ein Foto in ein Album eingeheftet wird und ja, eben beschriftet wird, Teil einer irgendwie assoziativen Ordnung wird, bedeutet doch, dass es irgendwie bestmöglich geeignet schien, um eine irgendwie an das Bild geknüpfte Idee zu repräsentieren. Also den Großvater oder den Blick vom Balkon oder eine Fahrt an den Rhein oder so etwas.
Machst du denn jetzt eigentlich Fotos anders, wenn du Fotos für dich machst? Hast du jetzt auch angefangen, ein Fotoalbum zu machen? Fotografierst du anders? Denkst du jetzt, oh Gott, irgendwann wird das jetzt einmal eine Historikerin analysieren, was ich hier mache?
Ich wünschte es, ich würde anders, also besser fotografieren, aber das tue ich nicht, nee, oder noch nicht. Ich würde es eigentlich gerne mehr machen, aber ich würde gerne besser oder bewusster fotografieren. Aber ich glaube, so richtig sieht man das diesem riesigen Schrank an Fotos, den ich in meiner Hosentasche rumtrage, wahrscheinlich nicht an. Nee.
Was denkst du denn, ist so ein Projekt in Zukunft eigentlich überhaupt noch möglich? Also, weil, wenn ich mir jetzt vorstelle, du hast schon gesagt, dieser riesige Schrank an Fotos in deiner Hosentasche, das Smartphone natürlich, bei meinem sind auch eine ganze Menge Fotos drauf, Instagram ja auch und alles, also eine riesige Menge an Bildern. Glaubst du, so ein Projekt wäre jetzt über die 2020er eigentlich überhaupt noch möglich, also 100 Jahre später?
Ja, ich glaube, das pragmatische große Problem ist, ob diese ganzen Bilddateien, die es ja meistens sind, in 100 Jahren überhaupt noch für irgendwen einsehbar sind. In sich, glaube ich, könnte man über die Fotosammlung, die ich in meinem Handy habe, wahrscheinlich schon was Interessantes sagen. Also ich denke auch, weil wir vorhin über Intention gesprochen haben, ich glaube schon, dass dort, wenn man diese Fotos alle durchschaut, dann doch irgendwie ein Bild von mir zum Beispiel oder genauso auch in deinem Handy von dir sichtbar werden würde, vielleicht auch, was du selber gar nicht vermuten würdest. Wahrscheinlich wäre die Art und Weise, wie man das untersucht, sehr viel quantitativer. Ich glaube, das ist sehr gewissermaßen, was Handys irgendwie heute doch noch besser oder einfach noch mehr können, dass man vielleicht viel mehr darauf schauen könnte, wie oft hast du eigentlich deinen Schreibtisch fotografiert oder deine Partnerin oder irgendwie solche Sachen. Also was, ich glaube, auf so Häufigkeiten, glaube ich, könnte man viel mehr gucken. Und das ist etwas, das ist bestimmt etwas, was nicht die eigene Intention ist, aber was doch irgendwie etwas über dich als Mensch in dieser Zeit irgendwie heute aussagen könnte. Wenn die Fotos aber irgendwie da sind, ne?
Okay, ja, wenn sie denn überliefert werden können, dann auf irgendwelchen Servern oder der Cloud, die ja die nur die Computer anderer Leute sind, wie wir alle wissen.
Ja, genau.
Oder wissen sollten. Ja, da jetzt vielleicht auch nochmal zu gehen, du hast dich jetzt eben auseinandergesetzt in deiner Doktorarbeit, die jetzt zu ihrem Ende gekommen ist, genau. Und du schließt direkt an mit einer Ausstellung im Museum Schöneberg. Und diese Ausstellung kann man also kostenlos, ist ja ein städtisches Museum, im Schöneberg-Museum, sich anschauen.
Ja, genau. Noch bis zum Ende März. Und es gibt wir machen gerade eine Erweiterung noch für den Europäischen Monat der Fotografie, also eine zusätzliche Geschichte gewissermaßen, die dann parallel im März zu sehen ist, auch im Schöneberg-Museum.
Und das war bestimmt auch nochmal eine ganz andere Art, dann damit zu arbeiten, kann ich mir vorstellen, oder? Also jetzt eine Ausstellung mit diesen Fotos zu machen, hat sich das irgendwie, war das eine logische Konsequenz für dich aus der Arbeit oder war das nochmal was ganz anderes? Ist das deine Idee gewesen und kam das von außen auf dich heran? Wie ist es dazu gekommen eigentlich?
Konkret dazu gekommen ist es, weil meine Frau ein Volontariat im Schöneberg-Museum gemacht hat und sie so von dem Projekt mitbekommen haben. Und dann ist die Leiterin auf mich zugekommen. Das war im Herbst 2022, also zu einem Punkt, wo ich zwar schon den Großteil der Bilder zusammen hatte und irgendwie wusste, das ist so der Korpus, über den ich schreiben will, auch schon einiges geschrieben und verworfen und wieder neu geschrieben hatte und so, aber noch gar nicht so richtig wusste, wo ich hin will. Insofern hätte ich mich das in Wahrheit wahrscheinlich gar nicht getraut, dann eigentlich so etwas zu pitchen oder irgendwie vorzuschlagen. Umso dankbarer bin ich, dass die Irene von Götz, die Leiterin, mir dieses Vertrauen da entgegengebracht hat.
Und das war jetzt aber dann, denke ich mir, auch eine andere Art, dann nochmal mit diesen Fotos umzugehen, oder? Weil jetzt ist ja dann auch die Frage, wie wirkt so ein Foto im Ausstellungsraum dann, oder?
Also. Ja, völlig. Also es ist erst einmal natürlich, es ist ein lokalhistorisches Museum. Insofern ist der Fokus hier auf Berlin, also jedenfalls auf Geschichten von Familien, die in den 30er Jahren doch die meiste Zeit in Berlin waren. Aber ansonsten ist es tatsächlich sowas wie eine Essenz von dem, was ich die letzten 5 Jahre gemacht habe. Sie ist in Sektionen eingeteilt, die doch in weiten Teilen genau meinen Kapiteln in der Arbeit irgendwie entsprechen. Und es ist schon in dieser Hinsicht eine sehr akkurate Übersetzung. Aber natürlich, gerade dadurch werden dann die Unterschiede, die Differenzen irgendwie umso eklatanter. Ich glaube, der größte Unterschied, also die Arbeitsweise ist erstmal eine völlig andere. Es ist alles viel gemeinschaftlicher. Es ist auch irgendwie auf Deadline gebundener als eine Promotion. Es müssen Dinge einfach fertig werden, was auch irgendwie eine gute Sache ist. Und es ist eben ein gemeinschaftlicher Prozess, in dem so Sachen wie Gestaltung und Farben und all diese Sachen hinzukommen, über die ich selber in der Hinsicht auch gar nicht irgendwie eine Expertise oder so hätte. Ich glaube, für mich der größte Aha-Effekt dieser ganzen Arbeit ist die Kraft, die diese Fotos von sich aus haben, also wenn sie nur ordentlich kontextualisiert und aufbereitet sind, die Art und Weise, wie sie Besucherinnen auch berühren können. Das ist etwas, wofür man in so einer jahrelangen Beschäftigung irgendwie so ein bisschen den Blick und auch das Gespür verliert. Ja? Also, dass sie eigentlich gar nicht anders vielleicht als in meiner Arbeit jetzt die allerraffinierteste und dreimal um die Ecke gedachte These oder Deutung oder Interpretation brauchen, sondern dass ja eben eine Kontextualisierung, also irgendwie eine Beschreibung von dem, was ein bisschen was auf dem Bild zu sehen ist, aber vor allen Dingen unter welchen Umständen, in welchem Umfeld das gerade aufgenommen wird, das zusammen mit dem Bild ist sozusagen schon ein sehr, so erlebe ich es zumindest bei Führungen und im Gästebuch und in der Berichterstattung oder so, eine irgendwie eine wirkungsvolle Konstellation.
Du sagtest gerade so, dass man auch wieder ein bisschen resensibilisiert vielleicht wird oder wieder sensibilisiert wird für das, was diese Fotos vielleicht auch bedeuten und da vielleicht auch mal, dass es auch ein ganz schön schwerer Stoff eigentlich ist, mit dem du dich da 5 Jahre lang beschäftigt hast, oder? Das hat ja vielleicht auch emotional, kann ich mir vorstellen, was mit dir gemacht, oder? Also War es dann vielleicht auch nötig, sich davon ein bisschen zu distanzieren? Und das zeigt dann diese Ausstellung wieder, ach ja, da ist ja noch eine Komponente, die noch anders ist als sozusagen die rein analytische, auf die du dann in der Arbeit halt mehr abgehoben hast. So.
Ja, eigentlich weiß ich gar nicht, wie ich das selber beantworten soll, sondern im Prinzip müsste da jetzt mein Umfeld, also meine Freundin und meine Frau und so weiter, darauf antworten, weil die das natürlich irgendwie viel mehr mitbekommen haben, wie ich irgendwie die letzten Jahre mich da eingeigelt habe. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich da, also dass man mit der Zeit irgendwie einfach abstumpft oder irgendwie so eine geradezu Kaltherzigkeit oder so entwickelt. Das nicht, aber es gibt, glaube ich, schon diesen, also wenn ich es ganz konkret festmachen will, wo mir einmal aufgegangen ist, was diese Bilder eigentlich für andere Leute, die irgendwie mit dem Kontext schnell was anfangen können, aber jetzt nicht, also das jahrelang studiert haben, für eine Wirkung haben können, dann wäre das eigentlich ziemlich genau vor einem Jahr, als es darum ging, dass wir einen Titel, also für die Ausstellung und dann auch für meine Arbeit finden müssen. Also sie heißt jetzt Das Leben festhalten, Fotoalben jüdischer Familien im Schatten des Holocaust. Und wir dazu, also paar Freunde nach Hause eingeladen haben und ich irgendwie mit ihnen dann wir auf einen Titel kommen wollten. Und ich hatte dann so ein paar, ja, also irgendwie so bunte Zettel und so besorgt und dachte irgendwie, so muss so ein Brainstorming-Prozess ja funktionieren. Ich weiß nicht genau wie, aber irgendwie dachte ich, so bunte Zettel und Stifte gehören da dazu. Und funktionierte natürlich überhaupt nicht, aber was wir dann gemacht haben, ist einfach die Fotos aus der Ausstellung, also über einen Beamer an die Wand geworfen und ich habe sozusagen zu jedem einzelnen Bild dann irgendwie ganz kurz etwas gesagt, aber überhaupt keine Interpretation, sondern das ist 1938 eine junge Frau, die gerade so und so. Gar nicht so viel mehr und dann zum nächsten Bild weiter. Und an den Reaktionen, also an der Art und Weise, wie ergriffen dann ja, unsere Gäste irgendwie waren, da ist mir so ein bisschen aufgegangen, ja eben, welche Bedeutung diese Bilder haben. Und das ist tatsächlich etwas, was über die Jahre zurücktritt. Nicht nur bei mir, sondern natürlich auch bei den Leuten, mit denen ich da sonst die meiste Zeit drüber gesprochen habe, in einem engeren Forschungskontext.
Hat sich denn, du hast es schon angedeutet, hat sich dein Projekt eigentlich auch sehr verändert? Also du hast jetzt von der veränderten Wirkungsweise der Fotos erzählt, aber hat sich auch der Fokus oder das, was du eigentlich beforscht, dann auch so ein bisschen verändert, in aller Kürze jetzt mal gesagt? Am Anfang hat man ja bestimmte Vorstellungen. Ist das dann am Ende noch das Gleiche? Wahrscheinlich nicht, aber in welchem Umfang denn eigentlich? Ist das was komplett anderes geworden bei dir oder doch noch vergleichbar?
Naja, wenn ich jetzt so rein auf sowas wie meine frühen Inhaltsverzeichnisentwürfe oder so zurückdenke, naja, ist ein bisschen was gestrichen worden am Ende, aber ansonsten hat sich gar nicht so viel geändert. Ich würde aber sagen, es gibt ja zwei Möglichkeiten an so einer Doktorarbeit, also die anzufangen. Entweder man entwickelt das Projekt selber, vielleicht aus der Masterarbeit so heraus, oder man bewirbt sich auf ein bestehendes Projekt, was es schon so gibt. Und in meinem Fall war es eben Letzteres. Es ist Annette Vohwinkel und Ofer Ashkenazi, ein Professor von der Hebrew University, die eben dieses Projekt initiiert haben. Und ich habe dann das Stipendium dafür bekommen. Und ich habe also diesen Antrag gelesen und dachte, es ist ja total interessant und es klingt alles ganz schlüssig und ach, hier ist ja schon die ganze Literatur und so die Estimated Outcomes und so weiter, das ist da steht da alles schon und dann let's go. Und dann bin ich in die Archive gegangen und habe irgendwie mir diese Fotos angeguckt, nach und nach immer mehr und erst einmal ganz viel gesammelt einfach. Also ich habe mir, ich glaube am Ende ungefähr 100 Sammlungen und so knapp 250 Fotoalben so richtig en Detail angeguckt. Davon sind längst nicht alle in die Arbeit reingekommen, aber das war so gewissermaßen so meine explorative Herangehensweise und habe irgendwie gemerkt, vielleicht nicht unbedingt, dass es gar nicht zu dem passt, was in dem Antrag steht, aber dass ich doch irgendwie einen eigenen Weg und eine eigene Sprache vielleicht vor allen Dingen, ich glaube, das ist eigentlich das Entscheidende, dafür finden muss. Und dafür habe ich bestimmt 2 Jahre gebraucht. Das ist sozusagen der Nachteil davon, wenn man das Projekt nicht selbst entwickelt. Man braucht irgendwie eine lange Zeit, um es zu dem eigenen Projekt zu machen. Und dann irgendwie durch die Arbeit an der Ausstellung ist mir in gewisser Weise die Relevanz davon, die Bedeutung irgendwie doch nochmal in einer ganz anderen Weise präsent geworden. Ja.
Und diese Ausstellung kann man dann kostenlos im Schöneberg Museum begutachten jetzt noch bis März.
Ja, genau.
Jetzt ist ja dann im März 2025, das hattest du schon angedeutet, der European Month of Photography, der EMOP. Und da gibt es eine Erweiterung. Was hast du da vor? Was habt ihr da vorbereitet?
Ja, genau. Also wir wollen eigentlich noch eine gewissermaßen zusätzliche Geschichte präsentieren, die aber irgendwie doch, die mich schon seit Jahren begleitet und nicht so richtig losgelassen hat und über die ich auch in der Arbeit nicht geschrieben habe, weil sie dann doch irgendwie nicht so ganz in die Struktur, für die man sich ja entscheiden muss, reingepasst hat. Es ist die Geschichte einer jungen Frau, die also in Chemnitz 1907 geboren ist und dann in den 20er Jahren, also in einem großbürgerlichen, liberalen Haushalt, und dann in den 20er Jahren nach Berlin gekommen ist und dort so gewissermaßen aufgeblüht ist als eine, ja, also als das, was man eine neue Frau dann irgendwie genannt hat. Also sie ist Erzieherin geworden, hat eine Hortnerin-Ausbildung gemacht und dann eine Ausbildung zur Kinderkrankenschwester, hat aber vor allen Dingen sich dann so als Kindermädchen in ganz weltgewandten, kosmopolitischen Familien, also mit denen hat sie zusammengearbeitet oder bei denen gelebt und ist dann auch immer politisch engagierter geworden, ist der Kommunistischen Partei beigetreten und dann 1931 mit einer Freundin zusammen nach Spanien ausgewandert. Also hier würde ich auch wirklich sagen ausgewandert, denn es ist keine, natürlich hat sich in der Zeit schon ganz viel in Deutschland gedreht, aber es ist eben vor 1933 gewesen. Nicht in dem Sinne eine Flucht, und zumal die Spanische Republik war ja für Linke aus ganz Europa so ein gewisser Anziehungspunkt. Und hat dann dort, also in Barcelona und auf Mallorca, als Teil einer ja irgendwie linksgesinnten Bohème gelebt und dann 1936 ein Kind bekommen, eine Tochter. Und im gleichen Jahr, kurz danach, ist ja der Spanische Bürgerkrieg ausgebrochen. Und an dem Punkt also wird diese Aufbruchs- und Befreiungsgeschichte, die ja irgendwie ihr Leben bis dahin ist, wird immer brüchiger und fragiler. Und 1938 ist sie dann also nach Frankreich geflohen mit dem Kind. Der Vater war immer auch nur ganz sporadisch zugegen. Also eigentlich ist sie dann eine alleinerziehende Mutter, ist bis 1941 in Frankreich an einem verschiedenen Ort gewesen und im November 1941 dann nach Mexiko emigriert und von dort dann 1948 weiter nach Neuseeland. Und an dem Punkt endet dann irgendwann unsere Ausstellung, aber sie ist dann nochmal zurück nach Europa gekommen. Aber sie hat eben in dieser ganzen Zeit, über diese ganzen Jahre, an all diesen Orten fotografiert und all ihre Fotos in Fotoalben aufbewahrt und die eben immer mit sich getragen, also auf dieser Flucht, mit der sie quasi an der einen Hand die Tochter, an der anderen Hand irgendwie den Koffer mit den paar Sachen, die sie mitbringen konnte, da war eben diese Sammlung an Fotoalben immer dabei. Und ich habe in den letzten Jahren mich immer wieder mit ihrer Tochter, also die eben 1936 geborene Miriam Frank, in London getroffen und also mit ihr zusammen diese Alben angeschaut und die sie interviewt. Sie hat auch zwei Bücher geschrieben, die sich um ihr Leben und das ihrer Mutter drehen. Das sind eigentlich so die, das ist die Art und Weise, wie ich auf die Geschichte aufmerksam geworden bin. Ja, und diese Fotos und diese Geschichte versuchen wir da einmal zu präsentieren.
Auch wieder ein sehr bewegtes Leben, tatsächlich Wahnsinn. Also da habe ich jetzt auch wieder, auch interessant mit diesen Erwartungen und Bildern, die ich dann selber habe und die sich bestimmt wiederum unterscheiden von dem, was dort zu sehen ist. Aber ne, also echt interessant eigentlich, dieses Zusammenspiel von Fotos und Bildern, Abbildungen sozusagen und den Bildern, die dann wiederum bei mir entstehen, wenn du mir das erzählst und wenn ich das vielleicht auch lese, wie dann dieser Mensch eben mit diesem Koffer und den Fotos und das ist so wichtig und dann da durchdringt. Also es ist echt interessanter, als ich gedacht hätte, wenn man jetzt mal so hört, es geht um Familienfotos. Oder man könnte denken, es ist weniger interessant so rum, wenn man hört, es ist eine Arbeit über Familienfotos geworden.
Ja, also ich glaube, konkret, die Käthe Frank, also die Frau, um die es geht, hat gerade, als sie in Frankreich war, immer wieder auch Briefe an ihre Geschwister geschrieben. Und diese Briefe liegen uns sozusagen auch vor. Wir werden sie auch mit ausstellen. Und der Kontrast zwischen den Briefen, die sie schreibt, und zwischen den Fotos, der könnte eigentlich nicht größer sein. In diesen Briefen beschreibt sie in teils dramatischen Worten, also die Misere, in der sie sich befindet. Also sie beschreibt die Kriegsgäuel, die sie miterlebt hat, das Leid der anderen Flüchtlinge, auch ihre eigene Abhängigkeit von dem eben meistens abwesenden Vater als junge Mutter, ihre völlige Vereinsamung in der Mitte von Frankreich und also Verzweiflung auch, Aussichtslosigkeit. Und in diesen Bildern ist von all dem eigentlich auch erstmal wieder gar nicht so richtig viel zu sehen, sondern die halten irgendwie dann doch so die kleinen gewissermaßen Fenster der Hoffnung fest. Ja? Also Momente, natürlich oft ist auch ihre Tochter, die sie dann fotografiert, aber irgendwie doch Momente, die immer irgendwie in eine Zukunft weisen. Also eine Zukunft, in der, wenn nicht sie oder ihre Tochter, dann doch zumindest ihr irgendwie wohlgesonnene Menschen darauf zurückblicken können. Ja, in gewisser Weise jetzt auch in unserer Ausstellung dann. Also die Fotografie ist ja eigentlich wie so ein, oder das Fotografieren ist hier selbst eigentlich so ein kleiner Anker der Hoffnung, und in diesen Briefen wiederum scheint dann irgendwie etwas ganz anderes vor. Und ich glaube, das zusammenzubringen ist tatsächlich irgendwie eine sehr interessante Sache. Wegen dieser einen ganz berührenden Geschichte, aber auch, weil es so ein bisschen was darüber erzählt, wie Menschen vielleicht insgesamt ihre eigenen Leben erzählen und dokumentieren. Denn irgendwie ist all das, was also Historikerinnen und auch zu Recht ja skeptisch werden lässt gegenüber privaten Fotos, also dass sie gestellt sind, dass sie konventionell sind, dass sie ja vielleicht auch langweilig sein können, dass sie nur einen kleinen Ausschnitt zeigen, dass sie ganz lückenhaft sind und so weiter. All das bedeutet eben für jüdische Menschen in dieser Zeit, nicht nur für Käthe Frank, aber ihr Fall macht es besonders deutlich, auch eine ganz große Freiheit, nämlich sich so zu zeigen und sich dann auch so erinnern zu können, wie man sich irgendwie selbst sehen und wie man sich selbst erinnern möchte.
Sich so erinnern können, wie man das selbst will, gegen alle äußeren Umstände. Ein schöner Schlussgedanke. Interessant auch, dass diese Gestaltung der eigenen Erinnerung so eng verbunden ist mit dem Willen zu überleben. Das Herstellen und Betrachten der Fotos führt also irgendwie zur Zusammensetzung eines selbst. Ich werde jedenfalls mal versuchen, ein bisschen bewusster umzugehen mit den Fotos, die ich selber mache. Sie weniger im Handy zu lassen oder in den Clouds verschiedener Anbieter. Vielleicht werde ich mich mal am Fotodrucker in einer Druckerie versuchen. Bis hierhin aber, wie stets, danke an euch fürs Dabeibleiben und fürs Mitdenken. Gerne bis zum nächsten Mal, euer Tim.